NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
27. Oktober 1966. Die Regierungskoalition aus CDU, CSU und FDP zerbricht.
Es ist ein tiefer Seufzer, den Angela Merkel vor ein paar Jahren ausstößt.
Gott hat die FDP vielleicht nur erschaffen, um uns zu prüfen,
sagt die CDU-Chefin, und der Applaus gibt ihr recht. Und auch ihr Parteifreund Horst Seehofer von der CSU hat unter den Liberalen zu leiden.
Um 2.12 Uhr waren wir mit der Arbeit fertig. Um 2.15 Uhr sagen wir Horst und Guido zueinander.
So. Erst die Arbeit, dann das Spiel.
Dennoch glaubt Merkel an die FDP.
Sie ist und bleibt auf jeden Fall unser natürlicher Koalitionspartner.
Ist sie das? Und weiß sie das auch? Vor 50 Jahren jedenfalls haben sich die Partner gründlich satt. Am 27. Oktober 1966 lassen die Liberalen ihre schwarz-gelbe Koalition mit Kanzler Ludwig Erhard platzen. Vordergründig geht es ums Geld, tatsächlich aber um die Neuordnung der Macht in der jungen Bundesrepublik. Denn aus den Trümmern entsteht zunächst die erste große Koalition von CDU, CSU und SPD und wenige Jahre später die erste rot-gelbe Bundesregierung von SPD und FDP. Die politischen Parteien testen sich aus in diesen späten 60er Jahren und Ludwig Erhard bekommt Recht für seinen Satz.
Die Nachkriegszeit ist zu Ende.
Vierzehn Jahre lang kennt die junge Bundesrepublik nur einen Kanzler, Konrad Adenauer von der CDU. 1949 kommt er ins Amt, da ist er schon 73 Jahre alt. Er bringt das wirtschaftlich, politisch und moralisch zerstörte, geteilte Land auf den Weg in die Regeneration. Die Versöhnung mit Frankreich.
Eben komme ich aus Paris zurück und bin in Bern gelandet.
Die Anbindung an den Westen, die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, all das sind Leistungen, die auch Adenauers politische Gegner nicht bestreiten.
Das war ein Mann, der ließ sich von den Kommunisten nichts vormachen und von den Sowjets nichts vormachen. Der stand fest zum Westen und das war mir wichtig.
Wolfgang Schollwer ist 94 Jahre alt und so etwas wie das lebende Gedächtnis der FDP. Der gebürtige Potsdamer hat jahrzehntelang in Bonn für die Liberalen gearbeitet. In jenen 60er Jahren sitzt er in der Pressestelle. Immer hat er Tagebuch geführt. Seine Aufzeichnungen wurden später veröffentlicht.
Ich glaube, ich war für Adenauer bis zu dem Moment, wo er, sei es nun selber oder durch Anregung von Franz Josef Strauß, auf die Wahnsinnsidee kam, die Bundeswehr atomar zu bewaffnen.
Vollends verspielt der Alte seinen Kredit, als er sich Ende der 50er Jahre, obwohl hochbetagt, weigert abzutreten. 1957 hat er zum ersten und einzigen Mal für CDU und CSU die absolute Mehrheit im Bundestag geholt. 4 Jahre später fallen die beiden wieder unter 50% und müssen mit der FDP koalieren. Gegen den Protest der FDP schafft es Adenauer erneut, sich zum Kanzler wählen zu lassen, verspricht aber, in der laufenden Wahlperiode zurückzutreten. 1963 tut er es tatsächlich und Eugen Gerstenmaier, der Präsident des Bundestages, dankt ihm.
Konrad Adenauer hat sich um das Vaterland verdient gemacht.
Bis zu seinem Tod bleibt er Mitglied des Bundestages, schon allein um von dort den verhassten Nachfolger zu überwachen. Ludwig Erhard, seinen Vizekanzler und Wirtschaftsminister. Adenauer hält ihn politisch für ein Leichtgewicht und führungsschwach. Aber es hört ja niemand auf ihn.
Er war doch der Wundermann. Der hat uns doch den Reichtum gebracht,
sagt Wolfgang Schollwer.
Und ich war auch der Meinung, mit Erhard muss das wunderbar sein. Der wird auch mal ein bisschen was bewegen auf dem Gebiet der ost- und deutschen Politik. Aber er war schwach. Schwächer ging gar nicht. Der Adenauer hat ihn richtig beurteilt.
Ludwig Erhard ist bei den Deutschen enorm beliebt. Unter Adenauer hat der Professor 14 Jahre lang das Bild einer sozialen Marktwirtschaft geprägt, in der sich die Wirtschaft weitgehend frei entfalten kann und der Staat für den sozialen Ausgleich sorgt. Berühmt sind seine Maßhalteappelle. Doch die praktische Regierungsarbeit liegt ihm eher nicht. Auch als Bundeskanzler verortet sich Erhard über den Wolken.
Mit seiner Wahl hat er sich über alle Parteiungen hinweg als Sachwalter des ganzen deutschen Volkes zu fühlen und aus dieser Verantwortung heraus zu handeln,
sagt er in seiner Regierungserklärung.
So erblicke ich denn auch in der Opposition einen notwendigen und vollwertigen Bestandteil des parlamentarisch-demokratischen Systems und erwarte, dass unsere gewiss unvermeidlichen Auseinandersetzungen von diesem Geist getragen sein werden.
Die Opposition, damit ist in jenen Jahren die SPD gemeint. Seit 1949 hat sie Wahl für Wahl ihre Ergebnisse verbessern können, doch mitregieren durfte sie bisher nicht. Zu tief waren die ideologischen Gräben. Außerdem sitzen für Union und FDP noch ein paar echte Nazis in Fraktion und Regierung, während bei der SPD deren Gegner, Ex-Häftlinge und politisch Verfolgte, den Ton angeben. Und überhaupt, erinnert sich Wolfgang Schollwer,
mit der SPD, um Gottes Willen, das macht man nicht.
Doch das Klima ändert sich. 1962 ist Adenauers Regierung durch die Spiegel-Affäre ins Schleudern geraten. Verteidigungsminister Franz Josef Strauß von der CSU steckt offenbar maßgeblich hinter der Durchsuchung des Nachrichtenmagazins. Die FDP fordert seine Absetzung, ihre 5 Minister treten aus Protest zurück. Adenauer sondiert bei der SPD, ob sie mit ihm weiter regieren wollte. Aus einer Koalition wird zwar nichts, doch der erste Schritt ist getan. Ludwig Erhard kann Wahlkampf. Deshalb hat die Union ihn ja zum Kanzler gemacht. Und tatsächlich, 1965 holt er 47,6% und verfehlt die absolute Mehrheit nur knapp. Wieder bildet sich eine schwarz-gelbe Regierung, doch die Vorzeichen stehen schlecht. Es geht ums Geld.
Bundesregierung und Bundestag stehen heute nicht vor einem Soll, sondern vor einem harten Muss,
sagt Erhard in seiner Regierungserklärung.
In Ihrer Hand und der von Ländern und Gemeinden liegt es, die überaus starke Zunahme der öffentlichen Ausgaben mindestens auf das noch vertretbare Maß der Steuereinnahmen zu reduzieren.
Einnahmen und steigende Ausgaben auszubalancieren, das war Erhard schon in seiner ersten Regierung nur mühsam gelungen. Nun werden die Haushaltslöcher immer größer, während sich die Konjunktur eintrübt. Helmut Schmidt, stellvertretender SPD-Fraktionschef, malt ein düsteres Bild von Stagnation und Niedergang.
Wir haben seit 1958 eine Bergbaukrise, die bis heute nicht bewältigt ist. Ihre Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft und auf die innenpolitische Lage in bestimmten Teilen unseres Landes werden von Monat zu Monat bedenklicher.
Was nicht zum Schaden der SPD ist. Im Juli 1966 gewinnt sie mit fast 50% der Stimmen die Wahlen in Nordrhein-Westfalen und löst dort die CDU ab. Nun bricht es auch in der Union auf. Erhard zieht nicht mehr, Erhard muss weg. In der FDP macht sich Rette-sich-wer-kann-Stimmung breit, sagt Schollwer.
Der Mann geht baden und wir mit ihm.
Zwar hat die FDP zuletzt 9,5% geholt, aber die 5%-Marke ist in Sichtweite, das macht die Liberalen nervös. Und so bietet sich der Streit um den Haushalt als Sollbruchstelle an. Für das Jahr 67 fehlen mehrere Milliarden Mark. Erhard denkt an Steuererhöhungen, doch die FDP lehnt ab.
Steuererhöhungen mögen kurzfristig über Haushaltsschwierigkeiten hinweghelfen, langfristig gefährden sie Stabilität und Arbeitsplätze,
sagt Hans-Dietrich Genscher mit 39 Jahren, einer der jungen Wilden seiner Partei. Kanzler Erhard ist ratlos, die Stimmung in der Regierung mies. Stundenlang streitet sich die Regierung am 26. Oktober. Am Ende steht ein einstimmiger Beschluss. Wenn gar nichts mehr geht, dann werden Steuern erhöht. Die Resonanz ist verheerend. FDP fiel wieder um, spottet die Bild-Zeitung. Da zieht Walter Scheel die Reißleine. Der Entwicklungsminister war auf Dienstreise. Er hätte dem Kompromiss nie zugestimmt, sagt er. Scheel tritt zurück und zieht die anderen mit sich. Am 27. Oktober verkündet Vizekanzler Erich Mende, dass nun alle vier Minister der FDP um ihre Entlassung bitten.
Nachdem auch gestern Abend die Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Koalitionsfraktionen über die Finanz- und Haushaltspolitik nicht überbrückt werden konnten.
Die Bombe platzte heute Mittag um 12:30,
berichtet der Reporter des WDR.
Sie katapultierte Agenturreporter und Nachrichtenjournalisten mit Höchstgeschwindigkeit die Treppe aus dem zweiten Stock des Bonner Bundeshauses hinunter und weiter im Laufschritt an ihre Fernschreiber.
Nun regiert Erhard also mit einer Minderheitsregierung. Doch die Union ist ihn immer noch nicht los. Wieder muss die FDP nachhelfen, diesmal im Verbund mit der SPD. Am 8. November fordern sie Erhard auf, im Bundestag die Vertrauensfrage zu stellen. Die Abstimmung würde er sicher verlieren. Doch Erhard weigert sich.
Ich gebe nicht an diesem Sessel und an mir wird eine regierungsfähige Mehrheit nicht scheitern. Aber ich lehne es ab, hier an einem Schauprozess teilzunehmen.
Immerhin ist die Union nun so aufgescheucht, dass die Bundestagsfraktion 2 Tage später endlich über einen Nachfolger Erhards abstimmen lässt. Kurt-Georg Kiesinger, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, steht zur Wahl, Gerhard Schröder, der Außenminister, und Rainer Barzel, der Fraktionschef. Franz Josef Strauß verkündet das Ergebnis.
Im entscheidenden Wahlgang haben erreicht Kurt-Georg Kiesinger 137 Stimmen, Gerhard Schröder 81 Stimmen, Barzel 26 Stimmen.
Das höhnische Gelächter gilt dem überehrgeizigen Barzel. Mit seinen Anfang 40 schon Kanzler werden zu wollen, das wird ihm als Anmaßung ausgelegt. Wolfgang Schollwer schreibt in sein Tagebuch, dass hinsichtlich der kommenden Koalition zur Stunde noch alles offen ist. Auch eine sozialliberale Regierung wäre rechnerisch drin, wenn auch nur sehr knapp.
Willy Brandt war der Meinung, es ist möglich. Herbert Wehner hat gesagt, nein. Und er hatte recht. Mit der FDP konnte die SPD die bürgerliche Rehabilitierung nicht bekommen. Nur mit der CDU.
Und so kommt es auch. Beide Seiten haben große Bedenken. Die SPD auch wegen der NS-Vergangenheit Kiesingers. Dennoch wird er am 1. Dezember zum Bundeskanzler gewählt, bei 109 Gegenstimmen und 23 Enthaltungen mit einem denkbar schlechten Ergebnis. Aber die erste große Koalition der Bundesrepublik steht.
Wir müssen Bewegung in die Dinge bringen,
fordert der neue Kanzler mit Tremolo. Und tatsächlich schafft die neue Regierung Ordnung im Haushalt. Auch die Wirtschaft kommt in Schwung. Doch in der Bundesgeschäftsstelle der FDP, die mit 49 Sitzen nun die kleinste Opposition aller Zeiten stellt, wird Wolfgang Schollwer langsam ungeduldig.
Jetzt muss der Durchbruch endlich gelingen. Verflucht nochmal, wir haben nicht mehr so viel Zeit.
Regt sich der 94-Jährige heute noch auf. Sein Thema ist die Deutschlandpolitik.
Die beiden deutschen Staaten gehen immer weiter auseinander und nachher ist überhaupt nichts mehr zu vereinen. Also da sitzen die Leute und überlegen und tun nichts.
Schon 1962 hat Schollwer ein Papier verfasst, wie er sich eine neue Deutschlandpolitik vorstellt. Die deutschen Ostgrenzen akzeptieren und den zweiten deutschen Staat zur Kenntnis nehmen. Und das ein Jahr, bevor Egon Bahr, der Chefstratege der SPD, seinen Wandel durch Annäherung formuliert. Doch in der FDP ist das Schollwer-Papier ein Skandal. Jahrelang. Erst als Ritterkreuzträger Erich Mende den Parteivorsitz abgibt, kann die neue Generation mit Scheel und Genscher Kurs nehmen auf eine neue Ostpolitik. Das Thema des nächsten Jahrzehnts. Die Bundestagswahl 1969 verändert noch einmal alles. Zwar bleibt die Union stärkste Fraktion, doch SPD-Chef Willy Brandt bildet an ihr vorbei eine neue Regierung mit der FDP. 20 Jahre lang haben CDU und CSU ununterbrochen regiert, die meiste Zeit mit den Liberalen. Nun beginnt mit der ersten rot-gelben Bundesregierung eine neue Ära. Es gilt, was Ludwig Erhard zu Beginn seiner Amtszeit gesagt hat.
Die Nachkriegszeit ist zu Ende.
Im Zeitzeichen erinnerte Katrin Brandt an den Bruch der Regierungskoalition aus CDU, CSU und FDP heute vor 50 Jahren. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.